Das gehört schon zur Predigt. Hat irgendjemand ein Bild gehabt, das er uns gerne mitteilen möchte? Bitteschön. Das Wort betrifft alle? Gut. Also für die, die es nicht verstanden hatten, mit der ich mich in keinster Weise abgesprochen habe, hat ein Bild gesehen, ein Tongefäß oder Gefäß mit einem kleinen Loch, und aus diesem kleinen Loch strömt Wasser. Aber es ist nur ganz klein, weil die Menschen zurückhalten, diejenigen, die das betrifft. Und vielleicht haben sie auch Angst, dass das Gefäß leerlaufen könnte, dass sie, wenn sie zu viel geben, plötzlich leer sind und nichts mehr haben. Und das stimmt nicht, denn Gott gibt immer mehr und mehr nach. Und damit sind wir beim Thema. Das Thema heute heißt nämlich Gottesdienst. Aber wie? Wir beten vorher nochmal zusammen. Vater, danke, dass du hier bist. Danke für dein Wort. Danke für die Gaben, die du gibst. Danke dafür, dass du in uns reingießt und dass aus uns raus Ströme lebendigen Wassers rausfließen. Und Herr, danke, dass das kein Rinnsal sein muss, kein winzig kleines Loch, durch das ein nadelfeiner Strahl durchkommt, sondern dass das überreich, überströmend sein darf. Wir bitten dich, dass du jetzt kommst und dass du uns berührst im Herzen und dass du uns begegnest, dass jeder Einzelne von dir hört, Herr. Und Leben, Leben im Überfluss, wie du es versprochen hast, in uns mehr und mehr wird. Danke, Herr. Amen. Gut, Gottesdienst, aber wie ist heute unser Thema? Wir sind zuerst beim Thema Liturgie. Liturgie heißt nichts anderes, als, wenn man im Lexikon nachsieht, christliche in Klammer, können auch andere, Rituale zur Verehrung Gottes sowie der Vertiefung des gemeinschaftlichen Glaubens, kann erfolgen unter Verwendung liturgischer Geräte, Symbole, Symbolhandlungen und Gewänder. Links seht ihr einen Messdiener. Liturgie heißt also nichts anderes als ein geregelter Ablauf eines Gottesdienstes. Wer von euch war mal katholisch oder ist katholisch? Ja, doch, so ein war oder ist, ja. Protestantisch, evangelisch, war oder ist. Das ist bei den protestantisch-evangelischen nicht ganz so festgelegt, aber die katholische Liturgie, die besteht also aus einem Eröffnungsteil, Einzug und Lied, Anrufung Gottes, dann kommt ein Segensgruß, der Herr sei mit euch, es kommt ein allgemeines Schuldbekenntnis, Herr erbarme dich, dann an Sonn- und Festtagen ein Gloria, Ehre sei Gott in der Höhe, ein Wortgottesdienst, eine erste Lesung eines Bibeltextes aus dem Alten Testament, der Apostelgeschichte oder der Offenbarung, dann antwortet die Gemeinde mit einem Psalm. Es kommt eine zweite Lesung aus den Apostelbriefen, die manchmal auch entfällt. Dann ein möglichst gesungener Halleluja-Ruf. Ich hatte bisher nur einmal Gelegenheit, einen Vikar zu erleben, bei dem es besser gewesen wäre, diesen Ruf nicht zu singen. Dann kommt was aus dem Evangelium, die Predigt, Glaubensbekenntnis. Anschließend der eucharistische Teil, das heißt Gabenbereitung, Einsetzung der Gaben, Gebet und dann das Abendmahl bzw. Kommunion heißt das bei den Katholiken, Vater unser, Friedensgruß, Brotbrechung, Stille oder Lied und Verlautbarung, das steht alles in der Liturgie drin. Ist es schlecht oder gut, so eine Liturgie zu haben? Schlecht oder gut? Die Antwort auf diese Frage lautet richtig. Schlecht oder gut? Das kommt darauf an, was man daraus macht. Manchmal wird so eine Liturgie zu sehr verdammt. Ja, man sagt, das ist fest zementiert, das ist nicht gut, das ist, und das kann es auch sein, aber auf der anderen Seite ist das, was ich gerade vorgelesen habe, sehr wertvoller Bestandteil jeden christlichen Lebens. Da ist alles drin. Da ist ein Schuldbekenntnis drin, da sind Verkündigungen drin, da ist eine Wortlesung drin, Gebete. Das heißt, die Liturgie ist eigentlich entstanden oft daraus, dass Menschen, die den Herrn von ganzem Herzen geliebt haben, versucht haben, das gemeinsam zu leben und auch ihrer nächsten Generation weiterzugeben. Und hat vollkommen recht, die Liturgie, die gibt es ebenfalls. Die besteht aus Lied, Eröffnung, Segensgruß und Gebet, Lied für Kinder, Segnung der Kinder, Ankündigung, gegebenenfalls Zeugnisse des Erleben Gottes, Anbetungsteil, das ist eher der eucharistische Teil der Liturgie. Lob Gottes durch die Gemeinde kann durch Lesung eines Bibeltextes und oder Gebetes ergänzt werden. gegebenenfalls Abendmahl, Verkündigungsteil, Abschluss, Kollekte, die aber auch variabel eingefügt werden kann, Segen und Entlassung. Das ist unsere Liturgie. Ja? Die Bestandteile sind vielleicht variabler, aber es ist trotzdem eine Liturgie. Wenn man sich überlegt, wo die Liturgie herkommt, was sind die Quellen von solchen Abläufen? Einmal aus der Kirchengeschichte, die Synagoge. Die ersten Christen haben einfach das übernommen, was sie aus dem Judentum kannten. Und im Judentum, da wurden Gebete gemeinsam gesprochen, es wurden Lieder gesungen, es wurden Psalmen gelesen und auch das Wort Gottes. Dann gab es durch die Jahrhunderte durch eine Entwicklung. Man sieht immer wieder, dass diese liturgischen Abläufe, dieser gemeinsame Gottesdienst, dass der fester wurde und zementierter wurde. Und dann kam ein Aufbruch, man hat Dinge neu entdeckt, man hat die Geistesgaben wieder entdeckt, man hat gesagt, da muss Leben rein, dann kam wieder Leben rein, dann kamen wieder Menschen, die gesagt haben, und jetzt müssen wir das Leben konservieren. Wir wollen das über viele, viele Generationen weiterhaben. Ja, das ist immer so ein Auf und Ab durch die Jahrhunderte. Es gibt heidnische Einflüsse. Manche Liturgien von christlichen Gemeinden, die haben einfach Dinge übernommen, die die Menschen vor ihrer Hinwendung zum Christentum hatten. Das heißt, wir sind durchaus berechtigt oder sogar verpflichtet, ab und zu mal zu hinterfragen, was tun wir da eigentlich? Und wie tun wir es? Und warum tun wir es? Okay? Gut. Biblische Fragestellung, die sich dabei anbieten. Zum einen, was gehört in einen Gottesdienst? Und zum anderen, wie soll das Ganze aussehen? Frage, welche Teile der Bibel können wir dafür beleuchten? Was können wir angucken? Das Alte Testament? Das Alte Testament bietet einen Schatten auf die Dinge, die heute sind, aber unter ganz großem Vorbehalt. Warum? Zum einen, weil uns sonst die Tierschützer aufs Dach steigen, wenn wir anfangen, hier irgendwelche Viecher anzuschleppen und abzumurksen und zu verbrennen. Zum anderen, weil es ein Schatten ist. Es ist ein Vorabbild dessen, was heute wirklich ist. Das Alte Testament fand statt, bevor Jesus gekommen war. Die Voraussetzungen sind ganz anders. Im Alten Testament, da waren wenige auserwählte Männer ab und zu mit dem Heiligen Geist gesalbt. Heute ist jeder Christ vom Heiligen Geist bewohnt. Das heißt, das Alte Testament, das dient dazu, einen Vorgeschmack zu geben, aber nicht unbedingt das komplette Bild. Gut, die Evangelien, ja, waren da die Voraussetzungen genauso wie heute? Wenn wir wissen wollen, wie unser Gottesdienst aussehen soll, Jesus gibt sehr gute Hinweise, richtig, aber es gab noch keine Gemeinde. Die Gemeinde wurde erst ganz am Schluss der Evangelien gegründet. Und Jesus selbst war da. Das hat den einen oder anderen Vorgang doch etwas beeinflusst. Er war leiblich da. Er ist heute auch da, aber nicht so, wie er damals da war. Und die Apostel waren auch noch nicht bekehrt. Gegen Ende eines Evangeliums sagt Jesus zu Petrus, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich einmal bekehrst, stärke deine Brüder. Er war 3,5 Jahre mit Jesus zusammen. Er hatte Zeichen und Wunder getan, aber er war nicht bekehrt, logischerweise, denn Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen. Was ist mit der Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte, da steht doch viel über die Urgemeinde drin. Die nehmen wir, machen wir genauso, ja? Die Apostelgeschichte können wir eigentlich auch nur unter Vorbehalt heranziehen. Warum? Kulturelle Eigenschaften, genau. Kulturelle Eigenschaften, die haben alles, was sie im Judentum hatten, mit übertragen ins Christentum. Die Gemeinde in Jerusalem hat noch ungefähr 50 Jahre lang vollständig nach dem Gesetz des Mose gelebt. Die haben alles gemacht. Waschung, Schlachtung, soweit das damals noch drin war, ihre Kinder beschnitten und so weiter. Die haben es einfach eins zu eins übertragen. Dann die Frage, wie stellt man sich eine Gemeinde vor, in denen 5000 Neubekehrte sind? Spannend, ne? Sollten wir das nachmachen, was die alles gemacht haben? Gut, also diese Teile der Bibel kann man heranziehen, weil Jesus wertvolle Hinweise gegeben hat in den Evangelien, weil sie ein Schatten sind des Zukünftigen, ein Vorabbild dessen, was heute kommt. Aber eigentlich sind die Briefe das, was uns interessiert. Denn die wurden geschrieben auf Fragen von Christen, an Leiter und Gemeinden, die gefragt haben, hey, wir haben dieses praktische Problem. Wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Wo und wie können wir unseren Glauben leben? Wir haben Schwierigkeiten, wir haben Probleme. Da passiert das, da passiert das. Also aus den Briefen können wir eine ganze Menge erfahren oder wir erwarten da am meisten. Und wenn wir in die Briefe reingehen, dann stellen wir verblüfft fest, da steht ziemlich wenig Konkretes drin. Da werden ein paar Exzesse verboten, da werden einige Bestandteile genannt, aber ich würde mal sagen, eine detaillierte, verbindliche Liturgie gibt es nicht. So. Kann mir jemand sagen, Bestandteile, die in der Bibel genannt werden, die zum Gottesdienst gehören? Apostelgeschichte 2. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott. Also, wir finden hier Lehre, wir finden Lobgesang, Predigt aus dem Wort Gottes, wir finden, dass sie Abendmahl gehalten haben und Gemeinschaft hatten, das ist auch ein wichtiger Teil, wir finden, dass sie zusammen gebetet haben, aus anderen Bibelstellen finden wir, dass sie prophetisch geredet haben, dass sie Zungenrede mit Auslegung hatten, also das Reden in einer von Gott eingegebenen Sprache mit der Übersetzung dazu, oder auch allgemein, sie haben aneinander in den Geistesgaben gedient. Sie haben die Kollekte eingesammelt für die notleidenden Gemeinden und sie haben Psalmen gesungen oder Psalmen gesprochen. Das finden wir an den verschiedensten Stellen in der Bibel. Das gehört so dazu. Das ist so das Thema Inhalt. Zum Thema Ablauf kommen wir noch. Aber das Thema Inhalt, Lehre, prophetische Rede, Zungenrede mit Auslegung, Dienst in den Geistesgaben, Lobgesang, Predigt, Abendmahl, Gemeinschaft miteinander, Gebet, Kollekte, Psalmen singen, Psalmen sprechen. Was ist zu vermeiden? Es gibt so ein paar Stellen, da heißt es, das tut nicht. Sauft euch nicht voll Wein. Ja, das bezieht sich jetzt ganz allgemein drauf. Aber es ist vollkommen korrekt, zu vermeiden, Verbote, die in der Bibel auftauchen, explizit für den Gottesdienst ist, betrunken sein im Gottesdienst und rücksichtslos sein, das schreibt Paulus an die Korinther. Vollkommen richtig, das war eine etwas andere Bibelstelle, aber das ist eine echte Anweisung für den Gottesdienst. Wir sollen also zum Gottesdienst nicht betrunken kommen. Ich weiß nicht, ob das einer der Gründe ist, warum wir morgens Gottesdienst haben. Wir sollen nicht rücksichtslos sein. Die haben nämlich auch andere Gottesdienste gefeiert, in denen sie miteinander gegessen haben. Und dann kam einer mit dem vollen Picknickkorb, hat den hingestellt und schon mal angefangen zu essen. Und andere kamen, die ärmer waren, die saßen daneben und durften ihm zusehen. Gemeinschaft mit unbußfertigen Sündern wird an zwei Stellen verboten für den Gottesdienst. Ja, die soll man, wenn sie unbußfertig sind, ausschließen. Und exzessive Zungenrede ohne Auslegung. Die Korinther waren so begeistert von ihren nagelneuen Geistesgaben, die sie gekriegt haben, dass sie alles Mögliche gemacht haben und das offensichtlich stundenlang. Und Paulus sagt, das ist eigentlich nicht zielführend. Wenn jemand von draußen reinkommt und er hört eine Sprache, die weder er noch diejenigen, die sie sprechen, wirklich verstehen, dann wird er sich denken, die sind etwas seltsam, diskret ausgedrückt, und wird wieder gehen. Wenn stattdessen prophetisch geredet wird, dann wird derjenige von seinen Sünden überführt. Das ist meistens so, wenn jemand reinkommt und jemand sagt, du hast folgendes Problem, ja. Also in deiner Ehe, kann ich dich mal unter vier Augen sprechen. Das ist überzeugend, das ist überwältigend. Der geht auch wieder, ja, aber aus anderen Gründen. Gut, also das sind die Bestandteile, die da sein sollten und das sind die Dinge, die verboten sind. Es gibt dann noch so ein paar Beispiele. Paulus, der seine Predigt ein wenig ausgedehnt hat und auf dem Fensterbrett saß einer, der zugehört hat und der fiel nach wenigen Stunden runter. und schlug unten auf und war im Anschluss daran, sind die meisten Ausleger eigentlich tot. Es gab Trubel und Aufregung, Paulus ging runter, warf sich über ihn, sagte, macht kein Aufhebens, es ist Leben in ihm. Ja, der war also wieder lebendig. Wie ging der Gottesdienst weiter? Ja, die sind wieder nach oben und haben weitergemacht. Das könnt ihr nachlesen. Oder auch die Geschichte mit Hananias und Sapphira. Es wird meistens betont, die Leute kamen zusammen, es gab einen Gottesdienst und dann kamen Menschen, die in der offenbarten Gegenwart Gottes gelogen haben, den Heiligen Geist ganz bewusst belogen haben. Der erste ist umgefallen. 3 Stunden später, und das ist der Teil, der meistens übersehen wird, 3 Stunden später kam der andere rein und es war jetzt nicht der Nachmittagsgottesdienst, sondern es war immer noch der gleiche Gottesdienst. Also sprich, der Gottesdienst schien etwas länger gewesen zu sein, obwohl Paulus nicht da war. Gut, also das zum Inhalt. Zum Thema Ablauf. Was sagt uns die Bibel da? Ich habe mal ein paar Bibelstellen rausgesucht. Da steht beispielsweise im Korintherbrief, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Oder Petrus schreibt, dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Paulus schreibt an die Epheser, ermunternd einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Im Kolosserbrief steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, mit Lobgesängen, mit geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Die Frage, die einem da sofort aufstößt oder was einem auffällt, das ist, alle tragen bei. In einem jeden offenbart sich der Geist. Ein jeder diene dem anderen, ermuntert einander. Lasst alle das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt einander. Alle tragen bei. Die Frage, die sich da automatisch auftut, ist, wie jetzt? Keine Trennung von Laien und Profis? Da gibt's eine Bibelstelle, die wir in dem Zusammenhang mal betrachten müssen. Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12, Klammer Apostel, die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Deshalb, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben, die voll Heiligen Geistes und voll Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prokorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Bibelstelle zu sehen und zu interpretieren. Eine Sache ist, gut, die Apostel hatten wahnsinnig viel zu tun und die haben dann so wie Mose damals von seinem Schwiegervater den Rat bekommen hat, jetzt entlasse dich mal, mach nicht alles alleine. Haben sie für eine Entlastung gesorgt. Es gibt eine andere Sichtweise, die sagt, die Apostel haben hier eine Zweiteilung begründet. Zum einen, sie, die sie mit Jesus gegangen waren, haben sich auf das Wort und auf den geistlichen Teil beschränkt oder zurückgezogen. Und die anderen haben die praktischen Dienste verrichtet. Und wisst ihr was? Das ist nicht die richtige Fragestellung. Die richtige Fragestellung ist, was machen wir für heute daraus? Ich denke, wir sollten es betrachten als eine Episode der Apostelgeschichte. Deswegen habe ich vorher gesagt, die Apostelgeschichte ist nur bedingt tauglich dafür. Es waren besondere Verhältnisse und der Herr war gerade weg und sie hatten eine Riesengemeinde mit vielen Neubekehrten. Aber es gibt Menschen, die hierauf so eine Trennung bauen und begründen und sagen, es muss Laien geben und es muss Geistliche geben. Und das gibt diese Stelle auf jeden Fall nicht her. Also dieses Argument, da sieht man ja, hier die Apostel waren die Geistlichen und das waren dann die Wasserträger, das stimmt nicht. Denn gerade wenn wir gucken, wo taucht denn ein Philippus hinterher auf? Als Evangelist in einer Riesenkampagne und da bekehren sich Massen an Leuten. Oder Stephanus, der der erste Märtyrer wurde. Also offensichtlich, sie taten dann eigentlich das Gleiche wie die Apostel. Also es lässt sich damit nicht rechtfertigen. Nur falls jemand diese Interpretation dieser Bibelstelle gehört hat, dass hier eine Zweiteilung stattgefunden hat und so, das gibt es also nicht her. Ich habe mal so einen Gottesdienst mit ausgesprochen begabten Laienschauspielern nachgestellt. Das sind die Playmobil-Figuren meines Sohns. Hier also so dieser typische Gottesdienst. Einer steht vorne und tut etwas. Hier, das ist eine Kanzel. Dann sitzen viele, viele Leute da und empfangen und hören. Und es gibt nebendran noch einen Kinderdienst. Der hier traut sich noch nicht oder wurde rausgeschmissen. Je nachdem, in den Kinderdienst. Es ist so die traditionelle Sichtweise von Liturgie, die aber dem, was wir bis jetzt gesagt haben, deutlich widerspricht. Denn wir hatten gesagt, alle tragen bei. Und die Hauptbibelstelle, wo das steht, die hatte ich noch gar nicht genannt. Die steht nämlich im Korintherbrief. Und da schreibt Paulus, wie ist das, liebe Brüder, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, dann hat ein jeder einen Psalm. Er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. Ein bisschen später, auch von den Propheten, lasst zwei oder drei reden. Ist euch aufgefallen, dass der Herr sehr freundlich ist? Sehr häufig wirkt er unterstützend auf die Predigt oder die Predigt unterstützend auf das, was geschehen ist. Wir hatten heute Morgen einen Psalm im Lobpreis. Wir hatten Lobpreis. Ich vermute, wir sind jetzt irgendwo beim Teil der Lehre. Wir hatten eine Offenbarung, ein Bild. Wir hatten eine Zungenrede, wir hatten Auslegung und wir lassen das alles geschehen zur Erbauung. Gehen wir mal weiter. Diese Bestandteile sind die, die wir vorher schon gesehen hatten, wo wir gesagt hatten, in diesem Gottesdienst in der Apostelgeschichte oder in den anderen Bibelstellen, die wir gesehen hatten, da steht drin, Psalmen, Lehre, Offenbarung, also all diese Sachen sollen vorkommen in unserem Gottesdienst. Die Inhalte sind die, die wir gesehen hatten. Und sie gehen von allen aus. Jetzt sollten wir uns mal fragen, warum? Warum sollen alle beitragen? Das wäre der Augenblick, um beizutragen. Ja? Was geschieht, wenn nichts geschieht? Wenn man eine konservative Gemeinde hat, in der viele Leute so da sitzen. Ich möchte keine anderen Gemeinden angreifen, aber das ist ein Grundprinzip, über das man mal nachdenken muss. Um dann noch bewusster und stärker reinzugehen. Was geschieht in so einer Gemeinde wie hier auf diesem Bild? Einer steht vorne, viele hören. Es gibt einen Kinderdienst vielleicht oder so. Die stirbt irgendwann aus, ja. Das ist das Traurige. Der da vorne oder die da vorne, die werden irgendwann ausbrennen. Die werden irgendwann geben und geben und geben und geben und irgendwann werden sie sagen, Gott sei Dank bin ich demnächst in Rente. Die hier, die da sitzen und empfangen, haben die irgendeine Chance, in ihre Berufung reinzukommen? In das, was Gott ihnen gegeben hat? In die vielen Gaben, die Gott für sie hatte? Wenn eine Gemeinde so wirklich traditionell und konservativ ist und sagt, du bist ja erst 10 Jahre Christ, ich weiß nicht, dann werden sie sich schwer tun. Und der wirkliche Knackpunkt, dieses Aussterben, das ist, dass keine Wirkung in die Welt von einer Gemeinde, die so strukturiert ist, ausgehen kann. Es kann nichts rausgehen. Sie können das, was sie haben und was ihnen wichtig ist, niemand weiterbringen. Ein riesiger Teil der Welt wird nie erfahren, wie sehr Gott sie liebt. Also A, der da vorne steht, der brennt aus. Die vielen Bs kommen nie in ihre Berufung hinein. Und die vielen, vielen Cs werden niemals erreicht. Und wir erfüllen ein biblisches Gebot nicht. Steht in der Bibel. Wenn ihr zusammenkommt, dann habe ein jeder etwas. Manchmal sind wir ja so, ne? Wir haben ein biblisches Gebot und dann lesen wir das und dann machen wir erstmal eine sprachliche Analyse. Und dann gucken wir im Urtext nach Und dann gucken wir, ob der grammatikalische Fall wirklich das ist, was in der deutschen Übersetzung steht. Und dann schreiben wir eine Abhandlung drüber und berufen ein Komitee ein. Ich habe das mal verglichen mit, wir stehen ja gerade in Afghanistan, so das eine oder andere deutsche Truppenkontingent. Wenn die einen Befehl kriegen, was machen die dann? Die nehmen den, ja, wir sollen jetzt in diese Stadt. Ja, da steht jetzt. Hat einer eine Definition von jetzt? Mit allen Truppenteilen, alle. Das habe ich schon mal gehört. Das ist interessant. Ja, manchmal sind wir mit dem Wort Gottes auch so, dass wir das so ein bisschen analysieren und zerpflücken. Aber ich denke, solche Anregungen, Anweisungen, die können wir auch ruhig einhalten. So, wie könnte so ein Gottesdienst aussehen? Wir kommen zusammen und so weiter. Ich habe mal mit den gleichen Schauspielern hier nachgestellt. Den Gottesdienst, das hat mir viel Freude bereitet. Man hat heutzutage sehr selten Gelegenheit, mit Playmobil-Figuren zu spielen und dabei auch noch zu behaupten, man bereitet eine Predigt vor. Also hier hinten wird jemand begrüßt, der gerade vorbeigekommen ist und der eigentlich McDonald's gesucht hat, aber er wird trotzdem herzlich willkommen geheißen. Diese Kinder hier, die lehren sich offensichtlich gegenseitig. Hier auch, da hat jemand eine Offenbarung oder so und erzählt den anderen davon. Ist da ein Hund mit auf dem Bild? Ja. Gut, was dieses Kind hier macht, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall sind sowohl Vater als auch Kind und der Hund auch beeindruckt davon. Hier wird für einen Kranken gebetet. Es ist alles mit drin, was so vitales geistliches Leben ist. Und da liegt uns natürlich die Frage auf der Zunge, ja, gibt es denn nicht das Chaos? Ja, wo gibt es denn hier einen äußeren Rahmen? Wo kommt der Rahmen her? Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Richtig. Also offensichtlich kein Gott der hundertprozentigen Struktur. Wo kommt der Rahmen her? Wer gibt den Rahmen vor? Es wird sonst wirklich ein Chaos. Wenn jeder das tut, was er denkt, dann ist das nicht Frieden, sondern Chaos. Und da wurden die kritisiert. Gott selber? Ja. Und? Die Gemeindeleitung? Richtig. Ja. Wenn die Gemeindeleitung ohne Gott handelt, wenn Gott ohne die Gemeindeleitung handelt, dann stimmt irgendwas nicht an dem Grundkonzept, das man von Gott hat. Aber wenn beide zusammenarbeiten, dann kommen da herrliche Dinge raus. Ich habe das sogar begründet, jetzt kommt der Werbeblock wieder, in den Unterlagen zur Predigt. Da sind Details darin, warum das mit zu einer der elementarsten Aufgaben der Gemeindeleitung gehört, der Ältesten gehört. Die Gestaltung des Gottesdienstes ist eine ihrer Verantwortlichkeiten. Warum tun wir das nicht? Warum leben wir viel zu wenig in dem, was wir gerade gesehen haben? Warum sind wir viel zu sehr in diesem Bild, so einer hier, viele da? Vorschläge? Tradition. Genau. Bequem? Menschenfurcht? Ja. Angst vor der eigenen Verantwortung? Auch richtig. Unwissenheit? Perfekt. Es sind verschiedene Punkte. Ich habe als erstes mal aufgeführt, wir erwarten nichts. Wir trennen geistig und Laien unter Umständen. Das ist diese fehlende Erwartung, die vielleicht auch davon, dass man eigentlich gar nicht möchte, getrieben ist. Oder wir schätzen unsere Gaben gering. Also dieser ganze Bereich, dass wir denken, das bisschen, was ich beitragen kann, das ist doch nicht, ich habe jetzt wirklich nur das Gefühl, dass ich da hingehen soll zu dem und sagen soll, du weißt du, Gott liebt dich wirklich und ich finde dich auch nett. Und das trägt doch überhaupt nichts bei. Ich habe mal eine Frage. Hat jemand von euch schon mal ein Puzzle gemacht mit 5000 Teilen? Nein? 1000? 1000 Teile? Meine Mutter hat solche Puzzle mit Leidenschaft gemacht. Ist so ein Puzzle vollständig, wenn ein ganz kleines Teil fehlt? Nein. Kann sich derjenige ärgern, suchen, aufregen, sich Sorgen machen, das Teil vielleicht sogar nachmachen? Meine Mutter entwickelte sich dann zu einer geübten Puzzleteilfälscherin, weil wir nämlich nicht besonders rücksichtsvoll waren im Umgang mit 5000 Teilen, die auf dem Esszimmertisch lagen. Ja, wenn so ein winziges Teilchen fehlt, das kann verheerende Zustände in der Familie auslösen. Und das geht die ganze Autoritätskaskade durch. Genauso ist das mit dem Gottesdienst auch. Du hast vielleicht dieses winzige kleine Puzzleteil. Du hast nur diesen winzigen Strahl, der aus dem Gefäß rauskommt. Und du denkst dir, ach, das ist es ja jetzt wirklich nicht wert. Ne? Ach, dieses Bild da, das ist ja so ein bisschen, das sage ich gar nicht. Das fehlt. Gott sagt, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder was. Ich gebe jedem was. Und das brauchen alle, damit sie erbaut werden. Und das Teilchen, das du hast, ohne das ist das Bild nicht komplett. Es gibt eine Einschränkung. Der Brief richtet sich natürlich an Christen. Wenn du keine Beziehung zu Jesus Christus hast, wenn du noch nie gesagt hast, ich möchte Jesus Christus als Herrn und Heiland in mein Leben aufnehmen, dann hast du wahrscheinlich keins dieser Puzzleteile. Die Wahrheit ist also, jeder hat was gekriegt. Gott offenbart sich zum Nutzen aller und viele, viele andere Bibelstellen, die ihr mal nachlesen könnt. Wie gesagt, Werbeblock, das ist in den Unterlagen mit drin. Ja. Der erste Teil war also die Erwartung. Der zweite Teil ist, wir kommen auch mal ganz gerne unvorbereitet in so einen Gottesdienst. Wenn du im Geiste noch im Liegestuhl liegst, in dem du den Samstag verbracht hast, oder schon beim Grillen bist mittags oder sonst irgendwo, dann wird es auch ein bisschen schwierig, dass Gott sich durch dich offenbart. Also wenn unsere Herzenshaltung nicht da ist, wenn wir unvorbereitet sind, dann haben wir Schwierigkeiten. Der dritte Punkt, den ich mal aufgestellt habe, also unser ganzes Leben sollte ein Gottesdienst sein. Das wäre ein ungünstiges Umfeld. Und deswegen bin ich so froh darüber, wie der Gottesdienst bis jetzt abgelaufen ist, weil, wie gesagt, wir hatten all diese Dinge. Ja. Und ich glaube auch dieses Bild, das ist ganz wichtig, dass ein großer Tontopf da ist. Das bist entweder du, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in Tontöpfen. Und daraus soll dieses lebendige Wasser strömen und nicht nur so ein rauskommen. Und wenn du denkst, ach ja, wenn ich jetzt alles gebe, was Gott mir gegeben hat, dann laufe ich ja leer. Wenn ich da weiter aufmache und mehr gebe, dann, das stimmt nicht. Er füllt mehr nach. So könnte das aussehen und so sieht das bei uns auch aus. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Ältesten die Aufgabe, die sie biblisch haben, unsere Gottesdienststruktur zu prägen, unsere Liturgie zu prägen, dass sie das so tun, wie sie es tun. Da ist jede Menge Raum. Ein paar zusammenfassende Punkte, wie das aussehen konnte. Ich sage jetzt nicht, dass wir hier Chaos ausbrechen lassen. Das Gegenteil von Unordnung bei Gott ist Frieden. Wenn du das mehr erleben möchtest, komm vorbereitet und in der Erwartung, dass Gott anderen durch dich dienen möchte. Das ist Gottesdienst. Gott möchte anderen durch dich dienen. Gelegenheit ist auch in unseren Gottesdiensten reichlich vorhanden. Und dann zum Schluss noch ein Hinweis. Wenn ihr zusammenkommt, das heißt natürlich, bezieht sich nur auf Sonntag zwischen 10 und 12, richtig? Nein? Wie jetzt? Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen? Nein, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise alles ausschüttet, was er hat für dich, für deinen Nächsten. Und für alle anderen, die auf dieser Welt leben. Das ist immer so, wenn wir uns treffen. Wenn wir in diese Sachen reingehen. Wenn wir zusammenkommen, dann hat jeder was. Ein Psalm, eine Lehre, er hat irgendwas erlebt. Und wir sollen da einfach reingehen. So, der Gott, der das da geschaffen hat, der ist mit uns und möchte durch uns sein. Schönen Sonntag.